Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medizin versus Didaktik. Heute widmen wir uns einem, wie ich finde, ganz spannenden Thema, nämlich der Lehre in der ambulanten Medizin. Mit mir im Studio zunächst, wie immer,
Tim Peters.
Hallo Tim.
Hallo Robert.
Und wir haben heute einen Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Wir haben Raphael Kunisch hier bei uns. Ich habe zusammen mit Raphael den MME gemacht. Wir waren im gleichen Jahrgang und ich kann mich an viele, viele interessante Diskussionen erinnern und auch viele, ja, auch Späße, aber auch tiefgehenden Austausch über viele, viele Themen. Und deswegen können wir da bestimmt heute sehr, sehr schön dran anknüpfen. Hallo Raphael.
Hallo, grüß dich Robert, grüß dich Tim.
Raphael, magst
Vielen
du...
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Magst du ein bisschen kurz zu dir sagen, dass unsere Hörer also es ein bisschen einordnen können, was du so machst?
Und dann brauchen wir nicht die Homepage ablesen, das ist ganz hilfreich.
Genau.
Ja, voll gerne. Also ich bin natürlich mit Leib und Seele Didaktiker, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich hier auch bei euch da sein darf. Aber ich bin keiner von diesen Vollzeitdidaktikern, sondern ich komme sozusagen aus dem Fach heraus. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Und habe jetzt auch an verschiedenen Universitäten, Fakultäten das Fach Allgemeinmedizin in der Lehre vertreten, war aber immer auch eben in der Patientenversorgung entsprechend tätig und finde auch, dass es genau das braucht, also dass wir diesen Schulterschluss brauchen aus klinischer Versorgung, aber eben auch Lehre. Und forschen tun wir eh alle, müssen wir ja.
Stimmt, man kann mal keine Wahl.
Genau. Nur um das nochmal für meine Fakultät zu sagen, natürlich publiziere.
Natürlich.
Hören alle zu. Nein, wir sind ja hier unter uns quasi. Wir starten genau. Immer mit, wir haben eine liebgewordene Tradition, nämlich, dass wir auch immer so, dass wir, bevor wir gleich in Medias Res gehen, mit einer kleinen, amüsanten Einstiegsfrage starten. Und wir hatten, für dich haben wir die Frage überlegt, was war die, passend natürlich zum Thema, was war die witzigste oder surrealste Situation in der ambulanten Lehre? Und damit ihr noch ein bisschen überlegen könnt, was ihr darauf antworten könnt, fange ich in meiner Situation an. Ich selber habe natürlich nicht unterrichtet in der ambulanten Lehre, aber ich war mal bei meiner Hausärztin, das war eine größere Gemeinschaftspraxis, und dann saß da eine ehemalige Studentin von mir vor mir. Und ich hatte so einen typischen kleinen Infekt, wo man sagt, komm, schreib mich einfach 2 Tage krank, bitte. Wir müssen jetzt hier nicht das große Besteck ausfahren und so. Und sie aber hat dann alles gemacht. Die hat, glaube ich, die perfekte Anamneseuntersuchung gemacht. Wir haben uns auch erkannt vorher. Und ich dachte mir so, okay, entweder hat mich erkannt und entweder will sie mir jetzt zeigen, was sie alles gelernt hat, so, oder, was auch schon creepy war, weil man kennt die ja aus der Lehre, oder sie hat mir nicht so ganz geglaubt, ob ich wirklich krank war. Beides Situationen waren nicht so angenehm, aber ich habe meine AU für 2 Tage bekommen. Das war ja, das Ziel war erreicht. So, Robert, du bist.
Okay, das ist das Entscheidende.
Ganz genau.
Ich habe tatsächlich keine Lehre in der ambulanten Medizin gemacht. Also ich war ja ein Jahr in einer chirurgischen Praxis, aber da gab es damals keine Studis oder so. Mhm. Aber da gibt es auch trotzdem natürlich viele schöne Anekdoten. Weihnachtsfeier, man muss sich vorstellen, Ostwestfalen-Lippe. Also und ich kam ja aus Köln, Weihnachtsfeier, Motto-Party, Kostümparty. Nee, keine Motto-Party, Kostümparty. Und ich kürze das jetzt mal ab. Ich also in Ostwestfalen-Lippe mit meinem Fundus aus Köln im Elvis-Kostüm in den Bus gestiegen. War schon froh, dass ich angekommen bin. Dann hatten wir eigentlich einen ganz schönen Abend. Und was ich nicht wusste, dass in OWL, also in Ostwestfalen-Lippe, gerne ja mal Schnaps getrunken wird. Das wusste ich nicht. Und dann musste ich natürlich mit den MFAs noch Schnaps trinken. Und der Taxifahrer fuhr mich nach Hause und ich hatte wirklich Redebedarf. Also ich habe dem wirklich viele Geschichten erzählt mit meinem Elvis-Kostüm. Und 4 Wochen später... Und am Folgetag dachte ich, boah, gut, dass ich den nicht wiedersehe. 4 Wochen später gehe ich durch die Praxis.
Ich habe so eine Ahnung.
Mach die Tür auf, wusste nicht, wer da drin ist. Sitzt der Taxifahrer vor mir.
Geil.
Mit einer Kalkschulter und grinste natürlich. Hatte mich erkannt. Ja. Trotz Elvis-Kostüm. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ein anderer Kollege kommen soll. Aber er hat gesagt, wenn Sie heute nüchtern sind, dann geht das. Und er hat sich tatsächlich von mir auch die Schulter spritzen lassen. Also ich hatte dann so viel Vertrauen. Also nicht Lehre, aber...
Ja, aber auch peinlich. Darum ging es ja.
Deutlich peinlich. Ich wollte mich einfach hier mal lächerlich machen.
So, Raphael, du kannst es nur noch toppen.
Ja, also ich schwank so zwischen 2 Geschichten. Ich habe so eine, die habe ich selbst erlebt und eine, die habe ich sozusagen en passant erlebt. Ich gebe euch beide. Also die en passant Geschichte, da habe ich damals das Lach Allgemeinmedizin verantwortet und da haben die Leute halt in so Lehrpraxen geschickt und haben dann so ein bisschen nachevaluiert, was da so alles passiert. Haben auch viele, manche auch unschöne Dinge erfahren, aber ich habe eine eher skurrile, lustige Sache für euch rausgepickt. Zum Beispiel, dass da ein Arzt seine eigene Sauerstofftherapie entwickelt hat. Der hat dann so ein Zelt vom Outdoor-Laden aufgebaut und hat das mit Sauerstoff geflutet und da durften sich die Leute dann reinlegen für ein paar hundert Euro die Stunde und sich sozusagen, das hat gegen alles geholfen. Das fand ich sehr, sehr interessant, habe mir das dann auf der Webseite auch noch angeschaut und beschlossen, dass das vielleicht keine Praxis ist, in der wir unbedingt unseren Kanon so gut unterrichten können.
Ja, aber ich schreibe da gerade mal mit, also die paar hundert Euro, die haben
mich. Ja, genau, da kann man, glaube ich, Geld verdienen. Da gibt es wohl Leute, die finden das cool. Und die andere coole Geschichte, die mir selber passiert ist, da war ich in der Praxis primär zur Versorgung, aber eben auch Teaching. Und dann kam die Medizinstudierende rein, die hatte das entsprechend gesagt, die hätte ich jetzt nicht erkannt, aber die war wohl bei uns im Semester und hatte Bauchschmerzen. Und dann habe ich halt so mein ganz neues Programm gemacht und ihr werdet jetzt nicht sehr überrascht sein, muss man halt den Bauch untersuchen. So, und jetzt hatte die junge Dame ein Kleid an und ich sagte dann halt, wenn sie den Bauch freimachen können. Und daraufhin zog sie dieses Kleid hoch, weil... und hatte keine Unterwäsche an und lag dann da splitterfasernackt und putzte. Ja. Das war der Moment, wo ich mir so gesagt habe, ja, ich glaube, ich würde jetzt meine Kollegin mit dazu holen. Also das war so, das ist so unter persönlicher Erfahrung. Ich weiß bis heute noch nicht, ob das irgendwie der Crush auf den Prof war oder einfach nur, ich weiß es nicht.
Ja gut, alles klar, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir alle die Hosen so runtergelassen, sprichwörtlich. Und steigen wir jetzt ein bisschen ins Thema ein. Und zwar, die ambulante Lehre oder die ambulante Medizin quasi steht jetzt ja schon so ein bisschen im Fokus der Lehre in den letzten Jahren. Woher kommt das? Warum gab es da so ein Schwenk hin? Oder habe ich den nur so wahrgenommen und den gab es gar nicht? Das war vorher auch schon.
Also den Schwenk gibt es zumindest, würde ich mal sagen, in der Theorie, in der Praxis auch ein Stück weit. Aber ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, ist das wie so ein Vakuum, wo man jetzt ein kleines Loch reingestochen hat und das füllt sich jetzt halt langsam. Denn eigentlich ist einfach die ambulante Versorgung der Lehre halt maximal unterrepräsentiert, immer noch, wenn du sie ins Verhältnis setzt zu dem, wie viel sie in der Versorgung draußen macht. Und wenn man jetzt postuliert, stationäre und ambulante Versorgung ist nicht identisch, was ich mal tun würde, dann müssten wir natürlich auch die ambulante Medizin nochmal gesondert lehren, damit die Leute dann auf ihren Beruf auch vorbereitet sind.
Aber die müssten doch eh alle erstmal in die Kliniken rein, bevor die nachher in die Niederlassung gehen können. Ist das denn nicht viel zu weit weg, wenn man sagt, die haben im Studium, weiß nicht, in Semester 3, 4, 5 was aus dem ambulanten Bereich gelernt, aber die müssen doch eh alle für die Weiterbildung erstmal durch die ganzen Kliniken durch, oder?
Ja, auch das ist ja, wenn du mich fragst, ein Missverständnis. Das ist natürlich sehr fachabhängig und es gibt Fächer, da muss man auch noch komplett durch die Klinik durch. Aber in vielen Fächern, Allgemeinmedizin natürlich, ist ein eklatanter Teil der Weiterbildung auch im ambulanten Setting. Und auch da findet so ein Paradigmenshift statt, dass wir inzwischen eigentlich empfehlen, die Leute sollten dann auch früh in die ambulante Medizin gehen. Also früher hat man immer gesagt, mach erstmal die stationäre, da lernst du alles und dann kannst du die Praxis und das anwenden. Und inzwischen sagen wir, nee, mach ruhig gleich mal die ambulante, damit du auch siehst, wie da der Hase läuft. Also ich empfehle zum Beispiel jetzt für die Weiterbildung Allgemeinmedizin den Leuten immer, mach ein Jahr Hausarztpraxis, dann machst du 3 Jahre stationär oder so viel du halt willst, aber zumindest mal eine stationäre Zeit und dann kommt zum Schluss nochmal in die Praxis und guck noch, was sich verändert hat. Und dann hast du gleich diesen anderen Blickwinkel, hast gleich die Strukturen in der ambulanten Medizin verstanden. Ich denke, das befruchtet sich.
Okay.
Ich glaube, das, was du gerade sagen wolltest, du hast schon antizipiert, was ich fragen möchte. Ich möchte trotzdem noch einmal dezidiert fragen.
Also er hat es nicht verstanden. Ich übersetze das mal.
Also das in was mit der Versorgung verstehe ich total. Das ist auch total stichhaltig. Wie bildet sich das jetzt dann im Curriculum ab? Vielleicht auch in Zukunft. Wenn ich sehe, bei uns hat die Allgemeinmedizin ja mittlerweile mit dem Modellstudiengang sehr, sehr viele Lehranteile. Wenn ich jetzt mal ketzerisch bin, dann könnte ich ja sagen, gut, wir lehren innere Medizin, wir lehren Chirurgie, HNO und so weiter und so weiter. Wenn ich das alles einmal gelehrt habe und die Inhalte vermittelt habe, wo siehst du dann die Rolle der Allgemeinmedizin? Ist das dann innere Medizin light und Chirurgie light und wir machen sozusagen die Basics und wenn es dann weitergeht, gibt es die Überweisung oder wo setzen wir an aus der Allgemeinmedizin in die Lehre?
Ja. Das ist eine super relevante Frage, Robert. Es ist überhaupt nicht die innere HNO oder sonst was Leid, sondern es ist eine andere Herangehensweise. Ich beschreibe das inzwischen so, das ist so, als ob man vor einem Spiegel gestanden hätte und Medizin gelernt hätte. Also, und dann bin ich hinter den Spiegel getreten und ich mache immer noch Medizin und mache die gleichen Menschen, aber es ist alles auf links gedreht. Und was meine ich damit? Es ist eine ganz andere Herangehensweise. Der Hauptunterschied ist der Niedrigprävalenzbereich. Als Allgemeinmediziner, als Primärmediziner bin ich im Niedrigprävalenzbereich tätig. Das heißt, ich habe das, was wir unselektiertes Patientengut nennen, auf gut Deutsch, da kommt jeder rein. Da kommt jeder rein und es ist eine relativ kleine Hürde, zu mir in die Praxis zu kommen und eine doch vergleichsweise hohe Hürde, in ein Krankenhaus zu gehen. Und der Unterschied ist, Leute, die in ein Krankenhaus gehen, wurden entweder im Medizinsystem oder auch im Laiensystem schon Selektionen unterzogen, die mit einer höheren Vortestwahrscheinlichkeit die Leute krank machen. Also wer in ein Krankenhaus geht, wird tendenziell eher krank sein. Wer in eine Hausarztpraxis geht, muss per se erstmal nicht krank sein. Und es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass er krank ist und dann auch nochmal ernsthaft krank. Und dieser Kontext verändert alles. Das ist sozusagen so, als ob du sagst, okay, ich habe in einem deutschen Krankenhaus Medizin gelernt und jetzt werde ich nach Papua-Neuguinea im Busch abgeworfen und soll dort diese Medizin machen. Das funktioniert alles nicht mehr, weil das Setting ein ganz anderes ist. Und genauso ist es auch mit der Allgemeinmedizin. Und weil aber dieses Setting für so viele Leute später relevant wird, ist es wichtig, dass sie auch den Dschungel kennenlernen, damit sie in beiden Settings funktionieren können. Und dann gibt es so Spezifika, die ich noch sagen kann. Also eine Sache, was wir uns immer auf die Fahne schreiben, ist Impfen. Also keiner kann, glaube ich, Impfen per se so gut unterrichten wie wir, weil wir es einfach am allerhäufigsten machen. Die Pädiater machen das natürlich auch noch relativ mit den Kindern. Also da, aber die sind ja, wenn du mich fragst, auch Primärmediziner. Die sind so eine komische Chimäre, weil die machen ja beides. Das ist eher so die Primär- und eher so die Sekundärpädiater. Aber das ist dann noch mit drinnen. Dann haben wir so Sachen wie dieses Red Flags, abwendbar gefährliche Verläufe. Das spielt bei uns nochmal eine ganz andere Rolle als in der restlichen Medizin. Weil mein Job ist in allererster Linie, ich gehe davon aus, dass der Mensch gesund ist, wenn er zu mir kommt. Aber er könnte natürlich was haben. Und meine Aufgabe ist, alle abwendbar gefährlichen Verläufe rauszuselektieren. Wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich schon mal, da passiert jetzt nichts Schlimmes, weil abwendbar gefährlich ist rum. Und danach nutze ich Zeit als Diagnostikum, Test of Time. Habe ich vorher nie in der Medizin gelernt, das kannst du auf Station auch nicht wirklich gut machen.
Intensiv so.
Haben lassen und sagen, jetzt gucken wir mal.
Genau. So, eine Woche zuwarten, ne?
Jetzt schauen wir einfach mal. Schau mal drei Tage, genau so bei dir. Die Wunde ist so ein bisschen gereizt, jetzt schauen wir noch mal drei Tage, ob sie eitert oder nicht. Aber ich kann sowas machen. Ich sage halt wirklich dann zu den Leuten, hey, wenn es da jetzt so ein bisschen gelb wird, wenn das anfängt zu pochen, wenn das mehr wird, kommen sie jederzeit, ansonsten will ich sie in drei Tagen nochmal sehen. Und das sind so Sachen, das kannst du nur bei uns lernen, meine ich.
Jetzt hast du auch mir die Frage vorweggenommen. Ich wollte nämlich fragen, was kann Lehre in ambulanten Szenarien, was die in stationären nicht kann? Aber das ist ja genau das. Ich fand übrigens auch den Begriff Patientengut, finde ich viel schöner. Ich muss so an Brenngut oder Grillgut, habe ich gerade, dass sie mir dabei ein. Das ist ein sehr, sehr schönes, ganzheitliches, menschenbezogenes. Nein, schon gut. Eine andere Frage. Und zwar, jetzt ist politisch ja zum Beispiel gerade eben auch die Allgemeinmedizin. Es ist ja gewollt, dass die viel mehr in der Lehre machen. Die neue Approbationsordnung, wenn sie denn kommt oder nicht, oder weiß ich nicht, aber auch davor schon in dem Paper vom Wissenschaftsrat und so, war ja immer gedacht, wir stärken die ambulante Medizin und eben auch die Allgemeinmedizin. Ja. Wie wird das aus dem Fach gesehen? Ist es reiner Jubel? Juhu, wir werden jetzt bedeutsam auch und werden auch wichtig? Oder gehen damit auch andere Probleme vielleicht einher? Oder auch, wir müssen jetzt auch die Studis nochmal viel mehr versorgen in der Lehre und so weiter. Wie seht ihr das aus dem Fach heraus?
Also generell, glaube ich, sehen wir das sehr positiv. Die Allgemeinmedizin ist traditionell, ich glaube auch dadurch, dass sie noch ein relativ junges akademisches Fach ist, sehr nah an der Lehre dran. Also ich glaube, wir sind mehr als andere Fächer tendenziell lehrverbunden und umgekehrt auch vielleicht nicht so stark Wissenschaftsforschung verbunden wie andere Fächer. Und das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, okay, kann ich verstehen.
Aber der schöne Teil davon für mich als Didaktiker ist natürlich, man kann sich in der Allgemeinmedizin schon sehr austoben und wir haben diesen Sandspielplatz, weil wir müssen nicht wir hatten noch sehr wenig etablierte Strukturen, in die wir sozusagen reingerutscht sind, sondern wir konnten sehr viel auf der grünen Wiese neu machen. Deswegen sind wir auch, glaube ich, mit in Anführungsstrichen modernen Didaktik- und Unterrichtsformen sehr viel vertrauter, als es viele ältere Fächer oder zumindest älter in der Akademie Fächer sind. Das ist, glaube ich, so der Teil, warum Lehre wir eigentlich größtenteils, glaube ich, als große Chance begreifen. Man muss sich aber natürlich auch klar machen, das sind dicke Bretter, die da zu bohren sind. Also, und jetzt sprechen wir von Abteilungen, die vergleichsweise klein sind, die vergleichsweise mit wenig Personal ausgestattet sind, die auf einmal sehr, sehr viel Lehrleistung erbringen sollen. Das ist was, das sehe ich bei uns in Augsburg zum Beispiel. Wir haben einen relativ großen Allgemeinmedizin-Lehrstuhl, aber natürlich ist die Anästhesie im Vergleich zu uns immer noch ein Öltanker. Sie haben halt richtig viele Leute. Und eine Allgemeinmedizin, auch wenn sie gut und groß ausgestattet ist, ist im Vergleich dazu noch ziemlich klein. Das ist immer noch so ein Motorboot. Und jetzt ist es aber so, dass wir in der Lehre tatsächlich mit Fächern wie Anästhesie mindestens mal auf Augenhöhe. Und damit ist natürlich der Workload per capita viel, viel höher.
Ja, aber du hast da einen interessanten Punkt nämlich auch angesprochen, nämlich also daraus, glaube ich, entwickeln sich nämlich auch wieder Problematik. Wenn du sagst, wir machen so eine hohe Lehrleistung jetzt auch in dem Fach und so weiter, wir sind vielleicht personell in Abteilungen gar nicht so groß an vielen Standorten. So, das heißt, ihr geht ja dann über die Lehre auch sehr, sehr viel in die einzelnen Praxen rein, ihr geht sehr über, dann über Lehrärzte und so weiter. Ich stelle mir das schwierig vor, wie funktionieren da Train-the-Trainer-Konzepte? Die müssen doch nochmal ganz anders greifen. Wenn ich in einer Klinik bin, kann ich ja ganze Abteilungen quasi schulen. Man ist da näher dran. Man kriegt im Zweifel vermutlich auch eher mit, wie die unterrichten. Ich stelle mir so ein bisschen wenn die Studis in die einzelnen Praxen gehen, ist ja so ein bisschen mehr Blackbox. Die sind irgendwo da draußen und wenn sich keiner beschwert, weiß ich nicht so genau, was da eigentlich gelaufen ist, oder? Also.
Voll. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da aufbringst. Genau, ganz viel unserer Lehre muss natürlich auch draußen im Feld, also in den allgemeinmedizinischen Praxen, in den ambulanten Praxen erfolgen. Und wie du sagst, das ist eine Blackbox. Die sind weit weg von mir. Ich kann das auch nur eingeschränkt sehen, was da passiert. Train the Trainer, da machen wir natürlich so ganz klassische Konzepte, wie man es eigentlich in Kliniken auch kennt. Aber wir haben auch die gleichen Probleme, die man aus den Kliniken kennt. Entweder die Leute entziehen sich dem oder wenn sie da sozusagen mehr oder weniger zwangsweise das machen, dann setzen sie sich halt rein, aber sind so von der Motivation Mittel. Und das kennen wir ja von der stationären Versorgung auch. Die Leute, die halt vom Chef verdonnert worden sind, die machen es dann schon, aber also ob sie es immer gut machen, ist die Frage.
Ja.
Unser Vorteil ist, dass die Praxen, die das machen, alle erstmal intrinsisch motiviert sind, weil die machen das freiwillig. Mhm. Aber die sind natürlich auch noch ein Stück weit weg von akademischen Strukturen und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen mehr Wilder Westen. Mhm. Letztendlich machen wir es so, dass wir versuchen, die Leute halt zu schulen und in regelmäßigen Treffen zusammenzubringen. Aber wo ich auch sagen muss, wo persönlich bei mir jetzt auch die Stoßrichtung hingeht, ist, dass ich versuche tatsächlich die Leute mehr, na, die Studis mehr zu empowern. Also ich versuche tatsächlich mehr die Studierenden zu empowern und ihnen letztendlich ein Train the Learner zu machen, sodass die auch wirklich im Sinne eines Self-Directed Learnings sagen können, okay, ich bin hier in die Praxis gekommen, ich soll einen akuten, einen chronischen Fall, ich soll eine technische Untersuchung durchführen und das viel mehr über die Lerner machen, weil ich einerseits die besser kontrollieren kann, weil ich näher an denen dran bin und auf der anderen Seite, weil ich denke, dass es sie empowert, also dass sie im Sinne auch einer Selbstermächtigung und eines Eintretens für ihren eigenen Lernfortschritt quasi auch gleichzeitig lernen, ihr eigenes Lernen zu strukturieren. Also so ein bisschen der Tom Sawyer-Effekt. Ich lass mir einen Apfel dafür zahlen, dass sie meinen Sound streichen dürfen. Aber es funktioniert.
Okay, alles klar.
Immer wenn wir über die großen Fächer sprechen, ich nenne das jetzt mal die großen Fächer, diese klassischen alten Fächer in der klinischen Versorgung, dann gibt es ja auch immer einen Weg der Akademisierung, der Professionalisierung, also wenn ich eben doch noch vielleicht etwas mehr möchte. Und ich habe total verstanden, dass das Ziel, was ja auch total verständlich ist, dass wir eben dass die Notwendigkeit besteht, eine breite Masse an Ärztinnen und Ärzten auszubilden, die eben in der Primärversorgung sind, in der Allgemeinmedizin, die alle modernen Rollen, die wir jetzt heute ja den Ärztinnenberuf so zuschreiben, auch ausfüllen. Aber du hast gerade ein ganz spannendes Wort gesagt. Du hast gesagt, naja, das ist mit der Akademisierung und eben auch mit dem Forschen so ein bisschen schwierig. Jetzt bist du ja schon da lange engagiert. Gibt es Programme, gibt es Wege für junge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, eigentlich würde die Allgemeinmedizin mich interessieren, aber ich möchte auch akademisch arbeiten. Gibt es da Möglichkeiten? Hast du da Tipps für junge Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht diese Rosinen im Kopf haben, dass sie vielleicht doch Richtung Habil wollen oder wie auch immer?
Voll. Also vielen Dank, das ist ja quasi meine Einladung zum Werbeblock.
Das war nicht abgesprochen, das war wirklich nicht abgesprochen.
Kann ich bestätigen, deswegen freue ich mich doppelt drüber. Also natürlich, das sind primär, glaube ich, wir an den Lehrstühlen für Allgemeinmedizin. Das ist der ganz logische Weg, denke ich, weil ja, wir vertreten die akademische Allgemeinmedizin. Bei uns kann man genau das lernen. Also was heißt es, gleichzeitig versorgende Personen, forschende Personen, aber auch lehrende Personen zu sein, wirklich diesen Dreiklang. Und ich behaupte auch, dass wir das vielleicht noch ein bisschen besser bei uns hinbekommen als in anderen Fächern, weil zum Beispiel sowas wie die Lehre bei uns einen höheren Stellenwert die Bank durch jetzt mal hat. Ist nicht überall und nicht alles ist bei uns rosig, aber wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte wirklich diesen Dreiklang, ich möchte auch Lehre machen, das ist mir ein Anliegen, dann ist tatsächlich, glaube ich, so ein Institut für Allgemeinmedizin, wie wir sie inzwischen an fast allen Lehrstühlen in Deutschland haben, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, nicht bald überall haben werden, sicherlich eine gute Anlaufstelle. Wir suchen ja auch Kooperationen. Also auch wenn man dann sagt, hey, auf die Dauer ist es doch nicht die Uni-Karriere für mich, aber ich habe da gut geleckt, ich möchte da weitermachen. Wir haben inzwischen Forschungsnetzwerke deutschlandsweit, weil wir natürlich auch wissen, genauso wie wir eine Blackbox mit der Lehre an einem Uniklinik-Kollektiv durch, das sind ja eigentlich keine repräsentativen Patienten für die Gesamtbevölkerung. Da wären ja die Leute draußen jeden Tag in die Praxen kommen, viel, viel besser als Grundgesamtheit geeignet, um tatsächlich Kollektiv abzubilden. Und deswegen geht da auch ein großer Trend dorthin, dass wir versuchen, aus der ambulanten Medizin auch mehr Forschung zu rekrutieren. Und Lehre natürlich sowieso. Das, was ich gerade gesagt habe, wir brauchen Lehrpraxen, wir brauchen Orte, wo Menschen das machen können. Deswegen gibt es eigentlich ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber ich glaube, eine gute Stelle sind einerseits die Lehrstühle und das andere ist, es gibt Kompetenzzentren für die Weiterbildung, inzwischen auch fast deutschlandweit. Und diese Kompetenzzentren, die sich damit beschäftigen, wie eine gute Weiterbildung aussieht und damit natürlich auch nochmal auf der Metaebene ein bisschen tiefer in das Feld abstrakt reinstellen.
Okay. Ja, super. Könnte ich mir vorstellen, dass das für einige ja.
Also, das wären so meine zwei Orte, wo ich sagen würde. Aber da gibt es viele Möglichkeiten.
Ja, schön. Ich habe nochmal einen anderen Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt die klassische Klinikkarriere mache, dann ist es ja so, dass ich bin Arbeitnehmer und muss mich im Prinzip fokussieren auf die Krankenversorgung oder eben auf den Dreizack, aber ich habe ganz klare Ziele. Wenn ich in die Praxis gehe, dann, das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich war seit 20 Jahren zu dem Zeitpunkt irgendwie in der Klinik unterwegs und komme in die Praxis und dann muss ich mich plötzlich mit Dingen auseinandersetzen, von denen ich noch nie was gehört habe. Also Abrechnungen, dieses EBM, keine Ahnung, was ist das?
Kommunikation.
Ach ja, stimmt. gut, das kommt noch oben drauf, aber also ich möchte jetzt eher natürlich auf die Selbstständigkeit hinaus, ja, auf alles, was damit eben zu tun hat, was vollkommen Neuland ist. Denkt ihr das mit? Ist das Teil des modernen Curriculums der Allgemeinmedizin?
Ja, tatsächlich nicht flächendeckend überall in Deutschland, aber wir in Augsburg haben das und an vielen anderen bayerischen Standorten ist das auch so. Wir haben im Prinzip zwei Sachen. Das eine, was wir haben, ist, wir haben ein Wahlfach bei uns. Mhm. Das nennt sich Ohne Sorge in die Niederlassung. Mhm. Da macht man so ein Planspiel. Ich mache meine eigene Praxis auf und da lernt man alles vom Standortsuche über Businessplan erstellen, dieses ganze Zeug. Mhm. Das machen wir als Wahlfach, weil wir sagen, das ist vielleicht noch nicht für jede Studierende interessant, aber diejenigen, die sagen, das möchte ich schon sehen, denen möchten wir das bieten. Mhm. Der Punkt, wo es meiner Ansicht nach zwingend notwendig wird, ist die Weiterbildung. Denn jeder, der sich auf den Weg zur Weiterbildung zum Allgemeinmediziner, zur Allgemeinmedizinerin macht, wird mit dieser Frage zwangsläufig konfrontiert werden. Natürlich kann man sich auch anstellen lassen, dann ist man eben ein Stück weit entkommen, aber grundsätzlich denken wir, ist das ein Skill, der zum Facharzt dazugehört und deswegen ist das auch ein Weiterbildungsinhalt. Super. Auch da haben wir bei uns in Augsburg was errichtet, das nennt sich der Erste-Hilfe-Kasten Niederlassung, den kann man kostenlos, also wenn man Augsburg Erste-Hilfe-Kasten Niederlassung Allgemeinmedizin eintippt, da kommt ja auf die Seite, da gibt es einen Online-Kurs, wo man genau diese Sachen vermittelt bekommt, der ist kostenlos, da darf jeder teilnehmen, der es gut findet, weil wir das Thema wichtig finden. Und du hast vollkommen recht, man braucht das, denn wenn man das nicht hat, tut man sich schwer. Es gibt auch Leute, die versuchen das so aus dem Stand heraus einfach zu machen, also einfach mal eine Praxis gründen und das wird schon irgendwie klappen und Medizin kann ich ja. Das geht auch, aber die zahlen, glaube ich, ganz schön viel Lehrgeld und empfehlen würde ich es nicht.
Okay, ja. Okay. Noch eine andere Frage und zwar das Thema Interprofessionalität. Interprofessionelle Lehre ist ja auch ein großes Thema immer seit schon 10, 12 Jahren eigentlich, so kann man sagen, oder schon ein bisschen länger. Und wie wird denn das eigentlich jetzt im ambulanten Kontext, spielen ja die MFAs eine große Rolle. Gibt es da eigentlich Konzepte, wie die strukturiert auch in die Lehre mit eingebunden werden oder sind die einfach nur so quasi on the fly mit dabei oder so? Wie geht man damit um? Gibt es da schon im Bereich Interprof so eigene Konzepte oder Ideen?
Also es gibt so Leuchtturmkonzepte immer wieder mal, aber tatsächlich noch nichts, was so richtig flächendeckend läuft. Das Problem, das wir tatsächlich mit den MFAs haben bei der Einbindung ist, dadurch, dass es kein akademisierter Beruf ist, haben wir sozusagen auf der Ebene keine klaren Ansprechpersonen. Das heißt, wir müssen sozusagen immer, und auch über die Verbände haben wir da noch nicht so angedockt. Das heißt, wir müssen sozusagen immer über die Praxisebene gehen. Also wir gehen dann letztendlich immer über die Lehrärzte und die Praxis und versuchen dann von dort sozusagen rückwärts die MFAs mit einzubinden. Wir versuchen das schon, denn tatsächlich denken wir, das ist wichtig, einerseits die Interprofessionalität, aber auch, wir haben ja auch Skills drauf, die tatsächlich für Studierende interessant sind, die wir vermitteln wollen. Also ich meine, wer schreibt denn die EKGs? Wer nimmt denn das Blut ab? Das machen ja die MFAs in den Praxen. Auch die Impfungen werden vielfach von denen durchgeführt. Also wir versuchen das schon in unsere Curricula da auch mit reinzuschreiben. Das andere ist, dass wir auch versuchen, den Blick von dieser anderen Berufsgruppe, also tatsächlich das Interprofessionelle da mit reinzuholen und zu sagen, lass dir Feedback geben. Also momentan sitzen wir viel an so 360-Grad-Feedback-Konzepten, wo wir sagen, hey, gerade die MFAs, die wissen ja sozusagen bei Ärztinnen und Ärzten, wo der Schuh drückt und was und wo man hinschauen muss und so weiter und so fort, lass dir doch von denen mal Feedback geben.
Okay. Meine letzte Frage, glaube ich, wäre an der Stelle, wir haben auch schon gut die halbe Stunde durch, super. Meine letzte Frage wäre, was sind so vielleicht ein oder zwei Konzepte, wo du sagen würdest, die sind in der Allgemeinmedizin oder in der ambulanten Lehre super und da können die anderen Fächer mal auch mal was von uns lernen. Das können die mal mitnehmen. So, das haben wir quasi entwickelt oder es ist bei uns groß geworden oder das klappt bei uns gut oder so, wo man sagen könnte, hier Kliniker, nimm das mal mit. Da kann die ambulante Lehre nämlich auch was. Also da hast du ja schon ein, so ein Beispiel gehabt, aber vielleicht hast du noch so ein, zwei Sachen, wo du sagen kannst, die, die rocken.
Ja, auf jeden Fall, da kann ich was präsentieren. Also Sachen, die ich denke, die sich besonders gut bei uns in der Allgemeinmedizin und der ambulanten Medizin lernen lassen, sind die Beziehungsmedizin, weil wir einfach Langzeitbeziehungen zu den PatientInnen haben und weil man bei uns sehen kann, was das bedeutet. Und das ist zum Beispiel der Smalltalk über, wie geht's dem Haustier, nicht einfach nur Zeit totschlagen ist, sondern dass das Beziehungsaufbau ist und dass das tatsächlich auch zur späteren Versorgung hilft. Weil wenn es dann um so Sachen geht wie Adherence bei der Medikamenteneinnahme, da kriegt man dann die Dividende dafür. Weil wenn ich eine gute Bindung an meine Patienten habe, dann sagen die mir vielleicht auch, ich will das Medikament nicht nehmen, weil das mir Erektionsstörungen macht. Hat man halt sozusagen diese Beziehung auch. Das ist mal das eine, denke ich, was man wirklich gut bei uns sehen kann. Das andere, was man, glaube ich, auch wirklich erleben kann, ist nochmal, wie wichtig Kommunikation ist. Weil das sagen wir alle immer und ich glaube, es ist auch in jedem Fach wichtig. Und selbst der Robert gibt ja zu, dass Kommunikation bei euch auch ganz, ganz wichtig ist. Aber das Ding
das
ist,
habe ich nicht schriftlich bekommen bis jetzt.
A und O.
Ja.
Wir hatten ja den MME, ich habe ihn im Moment in der Schwäche erwischt.
Hast ihn abgefüllt oder sag mal, wie wichtig.
Sehr schön. Aber das Ding ist halt, bei uns ist es halt wirklich das A und O. Ja. Also mein Hauptwerkzeug ist mein Mund. Und das beginnt damit, wie wichtig die Anamnese ist und hört damit auf, wie entscheidend es ist, auch wirklich so zu dem Patienten durchzudringen, dass ich ihn in seiner Lebenswirklichkeit abholen kann und dass ich eine Vertrauensbasis, eine echte Allianz, eine therapeutische Allianz zwischen uns mal aufbaue. Und das ist, glaube ich, was, das kannst du bei uns ganz, ganz, ganz besonders gut erleben und erfahren. Und vielleicht als letztes noch die professionelle Identität, weil tatsächlich, wenn man sozusagen idealistisch so ins Studium reingeht und sich mal vorstellt, ich werde Ärztin, ich werde Arzt, ich bin an den Menschen dran, ich helfe den Leuten, ich bin für die wirklich eine wichtige Bezugsperson. Das kann man ja alles in der Klinik auch vielleicht ein Stück weit mal ernüchternd erleben, also spreche ich so aus meiner eigenen Erfahrung, aber das hast du in der Hausarztmedizin eben schon. Du bist wirklich sehr nah an den Leuten dran. Du bist halt, je nachdem, wie die Gemeindestruktur ist, bist du vielleicht noch wichtiger als der Pfarrer. Und das ist schon auch dieses Vertrauen und diese Intimität, dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen. Ja, doch, das ist schon so. Die Leute erzählen dir halt alles. Du hast die Schweigepflicht, du bist nah an der Lebenswirklichkeit, du gehst zum Hausbesuch, du siehst wirklich, wie die Leute leben und wohnen. Und das ist schon, das gibt mir sehr, sehr viel und kommt tatsächlich meinem Ideal von Arztsein doch sehr nah.
Gut.
Okay, ich denke.
Vielen Dank.
Das waren, glaube ich, viele spannende Punkte und ich glaube, ich finde ja auch mal, dass es
Ich noch, aber ich glaube, braucht ihr nicht mehr.
Hau raus.
Was mir noch eine Sache, die mir noch eingefallen ist, was wir halt auch haben, ist der 1:1-Unterricht. Also das ist halt ein Unterricht mit der gleichen Ansprechperson. Wenn du bei uns ein Blockpraktikum machst oder auch ein GJ wirklich über 3 Monate hinweg, dann hast du halt immer die gleiche Person und damit hast du nochmal ein ganz anderes Supervisionslevel und wirst auch nochmal als Individuum ganz anders gesehen. Sehr viel enger. Und das ist, glaube ich, auch was, da könnten sich manche anderen Disziplinen eine Scheibe abschneiden, weil eben diese Kontinuität, glaube ich, sehr, sehr viel gerade in der Feedback-Kultur, aber auch wenn wir jetzt über E-Pass zum Beispiel reden, da ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll.
Ja, auf jeden Fall.
Mit dem Blick auf die Chirurgie vielleicht auch.
Ja, genau, Robert. Ja. Nein, nee, aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also es ist ja eine Sache, die ich auch immer ein bisschen unangenehm finde, ist, dass du halt ganz, ganz schwierig langfristige so Mentor-Mentee-Beziehungen, ne, oder so, weil du hast die damals zwei UE, dann siehst du sie 3 Semestern gar nicht, dann hast du sie mal kurz im Block, dann siehst du sie wieder nicht und so. Und das ist wirklich was, wo man sagen kann, okay, das fängt im Blockpraktika PJ an und so weiter, dass du wirklich eine Person hast, die dich langfristig auf deinem Weg begleitet, was ja auch für die Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, wenn du jemanden hast, mit dem du kannst, natürlich, klar.
Das ist natürlich ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, ne?
Klar.
Also wir alle können uns vielleicht an die Schulzeit erinnern, vielleicht gab es mal einen Lehrer, wo war nicht so prall und dann hast du den aber gebucht für 2 Jahre.
Voll. Deswegen ist auch mein Appell an alle draußen, die das hören und das vielleicht noch vor sich haben, man muss sich gerade, wenn es ums PJ geht, dann auch sehr klar wählen. Also bei uns werden Praxen am häufigsten nach Distanz, also wie schnell bin ich da, wie kurz ist mein Radweg oder auch Fahrradweg.
Klar.
Fahrradweg. Das würde ich nicht empfehlen, weil das ist eine enge Beziehung, die man da eingeht. Und da sollte man vielleicht schon gucken, ist das auch was, wo es passt.
Ja, das ist richtig.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Also jetzt, schön, wir müssen nochmal.
Umgekehrt kann man auch. Wir weisen nicht Zwangs zu, sondern man hat da sehr viel Gestaltungsspiel.
Ah, sehr schön. Ja, das ist gut.
Ja. Eine Frage noch, und zwar, wir haben ja zum einen jetzt über ambulante Medizin, aber über Allgemeinmedizin auch gesprochen. Du bist in der Allgemeinmedizin unterwegs und so weiter. Und da ist natürlich auch, das ist das, woran man sofort denkt, wenn man an ambulante Medizin denkt. Ich habe immer erlebt, in meinen bisherigen Arbeitskontexten, dass die Kliniker, jetzt sage ich mal aus anderen Fachdisziplinen, auf ihre ambulanten Kollegen ein Stück weit heruntergeblickt haben. Und das war dann immer so, ja, es gibt auch niedergelassene, was weiß ich, Orthopäden und keine Ahnung, Chirurgen und so weiter. Was würdest du sagen, ist auch da eine Tendenz aber zu bemerken, dass man sagt, auch da wird die ambulante Lehre ein bisschen stärker reingeholt. Und was hat das so für Implikationen?
Ja, total. Also gerade auch im Hinblick auf Referentenentwurf, Operationsordnungsänderung. Mhm. Wenn das umgesetzt wird, dann ist es eigentlich ein offenes Geheimnis, dass nicht nur die Allgemeinmedizin dann die ambulante Medizin repräsentiert, sondern die anderen Fächer das dann auch machen sollen und auch müssen, weil wir gar nicht, also selbst ein Riesenfach in der Allgemeinmedizin stößt dann an ihre Kapazitätsgrenzen. Ja. Also wir brauchen dann auch andere niedergelassene Kollegen in der Lehre.
Ja.
Und ich denke, dass da, natürlich gibt es da auch wieder den Dünkel, der wahrscheinlich zwischen Uni und Niederlassung der höchste das höchste Delta wieder darstellt, aber tendenziell ist es schon so, dass natürlich auch die niedergelassenen Spezialisten eine Story zu erzählen haben, etwas beizubringen haben. Und gerade wenn du so ein Fach nimmst wie Orthopädie, dann unterscheidet sich das meines Erachtens zwischen der stationären und der ambulanten Versorgung eklatant.
Ja. Ja.
Das ist fast wie zwei verschiedene Fächer. Mhm. Und das erleben, glaube ich, auch viele Orthopäden, die dann wechseln von der stationären in die ambulante Versorgung und auch eine gewisse Überforderung, weil die auf einmal mit Leuten, zum Beispiel mit unspezifischem Rückenschmerz in großer Zahl konfrontiert sind und sie wissen gar nicht wirklich, was sie mit denen anfangen sollen, weil Studien sagen, die Hälfte von denen, mindestens die Hälfte, hat eigentlich ein psychosoziales Problem, was sich hier als Rückenschmerz manifestiert. Und insofern gäbe es da auch zu lernen und beizubringen.
Das ist ja etwas, was wir in der Chirurgie auch sehen. Wir sehen das zum einen ja auf den Kongressen, also jetzt gerade war wieder der große Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und da gibt es zunehmend diese Sessions für ambulante Versorgung. Da, das hat vor 10 Jahren, so saßen da irgendwie 5 Leute drin. Mittlerweile ist das echt gut gefüllt, weil eben auch viele Eingriffe heutzutage stationär einfach nicht, die rechnen sich nicht mehr und viele Eingriffe, die früher in der Chirurgie Standard waren und die auch Ausbildungseingriffe waren, die fallen weg. Also Leistenhernien bei einem junge, gesunde Menschen, Leistenhernien, die meisten Krankenhäuser bieten das nicht mehr an, weil das rechnet sich nicht. Und die gehen in die Praxis. Und da gibt es einen wahnsinnigen Shift. Und ich glaube, das ist eine logische Konsequenz, dass da auch dann die Ausbildung in die Richtung gehen muss.
Und da können dann, wenn dann die anderen Fächer quasi gezwungen sind, auch zu sagen, wie integrieren diese ambulanten Kolleginnen und Kollegen, dass die auch quasi sich dann, glaube ich, ganz gut an der Allgemeinmedizin orientieren können, weil sie schon Konzepte in der Tasche haben, ne, wie du ja beschrieben hast.
Voll, also das ist uns auch bewusst und also wir können natürlich nicht die anderen zur Jagd tragen, aber was wir gerne machen, ist natürlich Konzepte teilen, offenlegen und einfach diese Starthürden abbauen. Das auf jeden Fall und da stehen wir, glaube ich, auch auf jeden Fall bereit. Und wir dürfen nicht vergessen, egal welches Gutachten man sich anschaut, Sachverständigenrat, Bertelsmann Stiftung, völlig egal. Es ist ganz klar, dass unser Gesundheitswesen von stationärer Versorgung hin zur ambulanten Versorgung shiften wird. Das wird kommen. Mhm. Höchste Zeit, dass wir auch mit unserer Lehre, mit unserer Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung dieser neuen Realität Rechnung tragen und eben auch die Lehre von der stationären in die ambulante Versorgung hinschiften.
Mhm. Super, Raphael, was für ein Schlusswort. Also wir haben dich so gerne hier gehabt, weil du viel zu sagen hättest, aber das hätte schon fürs Schlusswort hätten wir dich schon eingeladen.
Doch, das geht runter. Also irgendwann möchte ich ein Autogramm von euch, Jungs.
Wir werden nicht bezahlen.
Nein, vielen Dank.
In Jod auf meinen Körper. Ja.
Vielen Dank für das, wie ich finde, sehr spannende Gespräch. Ein Einblick ja doch in ein Fach, was viele noch nicht so auf dem Schirm haben, obwohl es voll etabliert ist, es hilft halt damit, den Experten und Expertinnen zu sprechen, was wir heute hier getan haben.
Und ich glaube, da kann man auch gut nochmal in die Wiedervorlage gehen und in ein paar Jahren nochmal ins Gespräch kommen und zu gucken, irgendwie, wie hat sich's jetzt entwickelt, ne? Und je nachdem, ob die AO jetzt kommt oder nicht und viele andere Faktoren, weil ich glaube, das ist ein Fach, wo gerade sich sehr viel in der Lehre entwickelt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Vielen Dank.
Total. Also danke, Raphael.
Sehr, sehr gerne. Bin ich auch gespannt. Danke euch für die Einladung.
Dann mach's gut und wir sagen unseren Hörern bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.
Und bis bald.
Ahoi.
Ciao, ciao.
Tschüss.